Schönen guten Morgen von dieser Stelle aus erstmal. Der Stefan hat gesagt, ich habe heute einen Freibrief, weil so wenig da sind, kann ich besonders lange reden. Ich hoffe, ihr seid alle sehr munter. Jedes Mal, wenn ich vors Mikrofon trete, und das ist jetzt schon eine Weile her bei mir, bin ich immer wieder aufgeregt. Das hat weniger mit der Technik zu tun, damit kenne ich mich ja aus, als vielmehr mit dem Umstand, dass ich ja eigentlich doch sehr unvollkommen bin. Ist es denn überhaupt recht, dass ich hier stehe, dass ich hier rede und dass ich euch etwas beibringen will? Also ich habe dieses Denkproblem für mich so gelöst, dass ich euch heute nichts beibringe. Aber ich will euch ermutigen. Wie klingt das? Seit geraumer Zeit denke ich häufig darüber nach, was Recht ist oder genauer gesagt, was Rechtschaffen ist. Wir werden also heute gemeinsam darüber nachdenken, was Rechtschaffenheit mit Beziehungen zu tun hat und was diese beiden Aspekte mit uns ganz persönlich zu tun haben, was sie mit uns machen. Warum funktionieren viele Beziehungen nicht? Gibt es falsche Voraussetzungen? Was kann ich selbst eigentlich für eine gute Beziehung tun? Und inwiefern spielt Rechtschaffenheit hier eine Rolle? Das Wort Rechtschaffenheit ist ja heutzutage ziemlich unüblich geworden. Meistens benutzt man es im religiösen Kontext. Da spricht man von Menschen, die sich Gottes Geboten unterwerfen, die nicht nur Gott gegenüber, sondern auch Menschen gegenüber eben rechtschaffen sind, ihnen als Vorbild dienen sozusagen. Hin und wieder hört man sogar davon, dass ein rechtschaffender Mensch sich dem weltlichen Gesetz gegenüber rechtschaffen, korrekt, vorbildlich verhält. Aber das passiert nicht allzu häufig. Im Gegensatz dazu sprechen wir auch von Gerechtigkeit. Ja, frage ich unsere Kinder, ob sie immer gerecht behandelt werden, dann gibt es ganz unterschiedliche Antworten, je nach Situation. Gerechtigkeit kommt in unserer Welt eigentlich überall vor. Jeder kennt sie, theoretisch. Ich fürchte, die Ungerechtigkeit ist wesentlich präsenter. Damit kennen wir uns noch besser aus. Ja, und dann gibt es noch die Gerechtigkeit Gottes. Und das soll auch heute unser Bezugspunkt sein. Welche Beziehung haben wir zu Gottes Gerechtigkeit? Sind wir in seinen Augen rechtschaffen? Ja oder nein? Und was bedeutet das eigentlich für uns, für unser Leben? In den nächsten Minuten werden wir sehen, was Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit in Gottes Sinn für eine Bedeutung hat, für eine zentrale Bedeutung für unsere Beziehung zu Jesus. Wir wissen ja, er hat uns berufen, gerecht und heilig zu sein. Und ich füge mal an, auch rechtschaffen. Sind wir das nicht, versinken wir in geistlichem Chaos. Dann können wir unsere Aufgabe, die wir als Jünger Jesu haben, nicht mehr erfüllen. Und das ist natürlich ein riesiger Anspruch an uns. Soweit zur Vorrede. Wenn wir jetzt diesen Anspruch anschauen, haben wir ein großes Fragezeichen erstmal dastehen. Da stellt sich die Frage, wo fängt man an? Und ich habe gehört, der beste Ort zum Anfangen ist der Anfang. Also, gleich im ersten Buch Mose erfahren wir, dass Gott eine großartige Welt ins Dasein gerufen hat. Ja, und als Krönung erschafft er den Menschen. 1. Mose 1, Vers 27, nur zur Erinnerung. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und prompt haben wir als Grundlage eine biblische Ethik von Würde. Und zwar Menschenwürde. Genau diese Würde muss der Kern unserer Rechtschaffenheit sein. Man bedenke, Gott hat Mann und Frau, also die ganze Menschheit, in seinem Ebenbild geschaffen. Das muss man sich erst mal vorstellen. Alle Menschen. Deshalb möchte ich diesen Bibelvers mal kurz umformulieren. Alle Menschen sind vor Gott gleich. Sie haben alle denselben Wert und dieselbe Würde, denn sie sind alle im Ebenbild Gottes geschaffen. Und das war einfach beispiellos in der antiken Welt, wo das herkommt. So etwas gab es damals überhaupt nicht. Wir unternehmen also mal einen ganz kurzen Exkurs in die Historie. Denn damals wäre niemand auf die Idee gekommen, sich auch nur annähernd göttliche Würde zuzusprechen als normaler Mensch. Ebenso wenig gab es eine Gleichheit zwischen den Menschen, geschweige denn zwischen Mann und Frau. Vielmehr gab es soziale und religiöse Hierarchien. Die Menschen wurden eingeteilt in Kategorien wie Alter, Geschlecht, Rasse, sozialer Stand oder Bildung. Das waren letztlich die Grundlagen für den Wert der Menschen. Und da spreche ich von der Antike. Nun, wie sieht das heute aus? Ihr kennt das vielleicht. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht, mein Bankkonto, meine Muskeln, meine perfekten Zähne, mein beruflicher Erfolg. Die Liste ließe sich endlos weiterführen. Ist es also heute in unserer modernen und zivilisierten Welt wirklich so viel anders geworden? Wann immer man eine solche Kategorisierung vornimmt, kann man wohl von einem heidnischen Konzept sprechen. Das hat also nichts mit biblischem Verständnis von Würde zu tun. Aber eben diese biblisch verstandene Würde ist die Grundlage für eine gute, gesunde Beziehung. Weil also alle Menschen dieselbe Würde besitzen, und zwar von Beginn an, denn Gott schuf Mann und Frau in seinem Ebenbild, sind wir von Gott selbst verpflichtet, auch alle Menschen fair und würdevoll zu behandeln. Alle Menschen. Ich eingeschlossen. Mich eingeschlossen. Grundgesetz Artikel 1. Wer weiß es? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Richtig, Katrin. Das kennt eigentlich jeder. Es ist erstaunlich, dass unser deutsches Grundgesetz sich offenkundig an der biblischen Ethik orientiert, zumindest noch. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, der für meine Begriffe hinter Gottes Idee steckt, uns als Ebenbild zu erschaffen. In der Bibel wird uns Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist beschrieben. Diese drei stehen ja in Beziehung zueinander. Und nun sind wir ein Ebenbild Gottes. Was bedeutet, wir sind Beziehungsmenschen. Und da gibt es so schöne Verheißungen wie, wo zwei oder drei versammelt sind, da will ich unter ihnen sein. Das sagt Gott uns zu. Wir sehen also, unser himmlischer Vater, Jahwe, ist ein Gott der Beziehung. Und wenn wir in den Schöpfungsbericht hineinschauen, dann sehen wir auch, dass Gott vier Beziehungsebenen geschaffen hat, formuliert hat. Und da gibt es zum einen die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu anderen Menschen und letztlich auch die Beziehung zur Schöpfung, zu meiner Umwelt. Ganz am Anfang, da gab es die reine Harmonie. Da stimmten alle vier Ebenen der Beziehung. Und das hebräische Wort, das dafür gebraucht wird, heißt Shalom. Shalom. Wie übersetzen wir das gemeinhin? Im Englischen sagt man in der Regel Peace. Und im Deutschen Frieden. Aber das ist ein bisschen problematisch, denn das ist zu kurz gegriffen. Das biblische Shalom, das hebräische Shalom, meint eigentlich viel mehr. Es meint Ganzheitlichkeit, Wohlbefinden, ideales Gedeihen oder auch alle Dinge sind so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Das ist Shalom. Mit anderen Worten, perfekte Harmonie. Als Gott unsere Welt erschuf, da gab es diese Harmonie, und zwar auf allen Ebenen. Doch in 1. Mose, Kapitel 2, da erfahren wir von einem Baum, der Gutes und Böses erkennen lässt. Und wir wissen, was dort geschah. Die Menschen aßen davon, obwohl es ihnen verboten war. Und genau in diesem Moment beginnen diese vier Ebenen der Beziehung kaputt zu gehen. In 1. Mose 3, Vers 8 lesen wir, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Jahwe durch den Garten gehen. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Jahwe zwischen den Bäumen. Doch Jahwe rief den Menschen, wo bist du? Es dürfte ja klar sein, dass Gott die Menschen nicht verloren hat oder nicht wüsste, wo sie wären. Aber irgendwas muss sich verändert haben. Etwas war anders. Der Mensch versteckte sich vor Gott. Offenkundig war die Beziehung defekt. Die Beziehung zu Gott hatte Schaden genommen. Im 1. Mose 3, Vers 10 dann, der Mensch antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Na sowas. Neuerdings empfinden die einzigen beiden Menschen Scham über sich selbst. Na, das zeigt ganz deutlich, dass die Beziehung des Menschen zu sich selbst, also zum eigenen Körper, kaputt gegangen ist. Und als Gott nach dem Grund für das Versteckspiel fragt, antwortet Adam, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, die gab mir was davon. Also offensichtlich war die zwischenmenschliche Beziehung ebenso beschädigt. Tja, und am Ende? Die Frau wiederum gibt der Schlange die Schuld an der Misere, also der Schöpfung. Und somit zerbrach auch die vierte Ebene der Beziehung des Menschen zur Schöpfung. Am Ende musste Gott die Menschen sogar so sehr bestrafen, dass er die Schöpfung verfluchte. Alles kaputt. Vom Shalom nichts mehr übrig. Aber der Rest der biblischen Geschichte dreht sich um die Wiederherstellung dieses Shaloms. Wir haben eine ganze dicke Bibel voll davon. Gott will diese harmonische Beziehung zwischen uns und ihm, zwischen uns Menschen und uns selbst und der Schöpfung wiederherstellen. Tja, und genau das ist unsere Hoffnung auf ein Leben mit funktionierenden Beziehungen. Wir wollen gleich das Abendmahl feiern. Was machen wir da eigentlich? Wissen wir natürlich, aber ich möchte ein paar zusätzliche Aspekte in Erinnerung rufen. Wir schaffen Raum, um uns an das Erlösungswerk Jesu zu erinnern. Was war das Erlösungswerk? Es war Wiederherstellung von Beziehungen durch Jesu Opfertod. In erster Linie die Beziehung zu Gott, unserem Vater im Himmel. Dann könnte man vielleicht sagen, dass die Mahlfeier eine Art erinnernde Beziehungsfeier ist. Jesus hat etwas wiederhergestellt. Unsere Beziehung zum himmlischen Vater. Jesus sprach am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat uns erlöst. Es ist also getan. Es gibt wieder eine Beziehung zu unserem himmlischen Schöpfer. Johannes 1, Vers 12 lesen wir, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten dieses Recht nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Hier sehen wir ganz deutlich, dass Gott den entscheidenden ersten Schritt auf uns zumacht. Der himmlische Vater geht los, um zu seinen irdischen Kindern die Beziehung wieder zu reparieren, um auf sie zuzugehen und Beziehungen zu reparieren. Warum tut er das? Weil er uns liebt. Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verderben werden, sondern ewiges Leben haben. Ewiges Leben. Das heißt, ein Leben bei Gott, ein Leben mit vollständig intakter Beziehung zwischen Gott und Mensch. Shalom. Tja, und hier könnte ich jetzt eigentlich aufhören. Allerdings gibt es da noch eine Kleinigkeit. Ich bin euch ja noch eine Antwort auf zwei Fragen schuldig. Was kann ich für eine gute Beziehung tun und was hat das Ganze mit Rechtschaffenheit zu tun? Die meisten von uns bezeichnen sich als Christen. Aber was bedeutet das eigentlich? Klar, ein Christ ist ein wiedergeborener, erretteter Mensch. Ist das alles? Was bedeutet es ganz praktisch, Christ zu sein, zu Christus zu gehören? Zugehörigkeit drücken wir ja gern damit aus, dass wir den Namen eines anderen Menschen, einer Organisation oder einer Sache auf uns selbst beziehen. Man könnte sagen, ich bin ein Grüner oder ich bin Demokrat. Wie wäre es mit, ich bin Veganer und vielleicht auch, ich bin Lutheraner oder eben, ich bin Christ. Das heißt letztlich, ich identifiziere mich mit dem Wesen und der Philosophie desjenigen, dessen Name ich für mich gebrauche. Ich bin Christ. Wenn ich das jetzt so sage und darüber nachdenke, wird mir ein bisschen schummrig, weil was war Christus mein Vorbild denn alles? Eine Menge. Jesus war voller Liebe und Demut, voller bedingungsloser Hingabe. Er war frei von Vorurteilen. Jesus war absolut gehorsam. Jesus war unendlich geduldig und weise. Er war rechtschaffen und gerecht. Jesus war in einer perfekten Beziehung mit seinem himmlischen Vater. Und diese Liste ließe sich fortführen. Aber im Grunde reicht das ja schon, um zu erkennen, wie fehlerhaft ich doch bin. Nichts davon läuft bei mir ideal. Tja, habe ich dann überhaupt das Recht, mich Christ zu nennen? Ist das nicht anmaßend? Darf ich mich mit Jesu Federn schmücken? Ja, das darf ich. Denn Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach seinem Ebenbild. Wir sind etwas Besonderes. Jeder von euch ist etwas ganz Besonderes. Jeder von uns ist Gottes Ebenbild. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ihr seid Gottes Ebenbild. Und doch, obwohl dieser Gott zu Beginn der Schöpfung eine harmonische Welt geschaffen hat, leiden wir bis heute unter den Folgen dieser ursprünglichen kaputten Beziehung. Zerstörte Beziehungen gibt es leider nicht nur zwischen uns und Gott, aber das ist die Ursache, der Ausgangspunkt. Sie sorgen dafür, dass es auch kaputte Beziehungen zwischen Menschen gibt, zwischen uns und der Schöpfung und nicht zuletzt zwischen uns und uns selbst. Wie bitte? Zwischen mir und mir selbst? Natürlich. Welche Beziehung habe ich denn mit mir selbst eigentlich? Bin ich zu dick? Oder zu dünn? Bin ich zu dumm? Mag ich mich im Spiegel sehen? Bin ich ein Versager, weil ich es wieder nicht geschafft habe? Man kann das auch rumdrehen. Nehme ich mich zu wichtig? Dreht sich alles nur um mich? Bin ich die wichtigste Person im Raum? Auch diese Liste ließe sich fortführen. Letztlich steht die Frage, was ist mein Ausgangspunkt? Bin ich mit mir im Reinen? Spüre ich in mir das göttliche Shalom? Habt ihr euch diese Frage schon mal gestellt? Seid ihr mit euch im Reinen? Spürt ihr, fühlt ihr die innere Harmonie? Gemäß der Reihenfolge der vorhin erwähnten Beziehungsebenen Gott, ich, andere Menschen und Schöpfung scheint ja die Beziehung zu mir selbst ganz schön wichtig zu sein. An zweiter Stelle steht sie immerhin. Das bedeutet natürlich keineswegs, dass wir jetzt in Selbstliebe und Selbstverherrlichung verfallen sollen. Aber wie soll ich andere Menschen lieben? Wie soll ich anderen gegenüber Recht schaffen und gerecht sein, wenn ich das nicht mal mir selbst gegenüber hinkriege? Kann ich mich annehmen, so wie ich bin? Achte ich auf eine gute Art auf meinen Körper? Akzeptiere ich mich im Hinblick auf meine soziale Umgebung, auf mein Umfeld? Mit anderen Worten, bin ich bereit, Gott als Werkzeug zu dienen, für ihn unterwegs zu sein, so wie ich bin? Das sind alles Fragen, die ich gewissermaßen mit mir selbst klären muss. Da geht es also um die Beziehung zu mir selbst, meinem Körper, meinem Ich, auf eine richtige Weise, im Lichte Gottes Rechtschaffenheit. Denn wenn wir uns Christ nennen, dann müssen wir uns ja auch im Klaren darüber sein, dass wir ein Aushängeschild für eben diesen Christus sein sollen. Andere Menschen werden uns anhand unseres Lebens, unseres Verhaltens identifizieren. In Johannes 13, Vers 35 lesen wir: An eure Liebe zueinander werden andere erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt also, unsere gelebte Rechtschaffenheit, die aus der Liebe kommt, wird ein Zeugnis dafür sein, in welcher Beziehung wir zu Gott eigentlich stehen. Doch unser Zeugnis soll noch weitere Kreise ziehen. Als die Königin von Saba bei König Salomo zu Besuch ist, zieht sie folgendes Fazit: Gepriesen sei Jahwe, dein Gott, dem es gefiel, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil Jahwe Israel ewig liebt, hat er dich zum König gemacht, damit du für Recht und Gerechtigkeit sorgst. Das war ein Gotteslob von außen. Andere Menschen sollen also feststellen, dass wir nicht nur untereinander rechtschaffen und vorbildlich leben, sondern unser Lebensstil soll so vielfältige Bedeutung erlangen, dass wir, auf andere Menschen Eindruck machen in gewisser Weise, dass unser Leben sich auswirkt auf andere. Und das wiederum zeigt sich in Beziehungen zu anderen Menschen, hier in der Gemeinde, in Familien, im ganzen Umfeld, im Berufsleben, im Freundeskreis, überall. Idealerweise preisen andere Menschen dann Gott für das, was er tut. Andere Menschen preisen unseren Gott, muss man sich mal überlegen. Das ist doch super eigentlich. Ich meine, das ist das, was wir selbst auch tun. Wir preisen unseren Gott für das, was er an uns getan hat, was er tagtäglich tut. Bin ich ein Christ? Bin ich gerecht? Führe ich einen rechtschaffenen Lebensstil mit intakter Gottesbeziehung? Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das ist manchmal ganz schön schwer. Und da geht's mir nicht alleine so. Der gerade erwähnte König Salomo erhielt ja solch ein gigantisches Zeugnis. Doch was geschah? Er verließ die enge Beziehung zu Gott. Und die Bibel schreibt über sein Ende: Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Am Ende zerfiel das herrliche Königreich Israel in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Das war dann der Anfang vom Ende. Und dieser Fall muss uns eine Warnung sein. Aber was, wenn wir jetzt sagen müssen: Bei mir läuft's nicht so toll? Dann kommt natürlich schnell die Frage auf: Bin ich ein schlechter Christ? Quer durch die Bibel gibt es Beispiele von Menschen, die manchmal ein Vorbild sind und manchmal straucheln. Selbst die großen Helden, beispielsweise wie Abraham, David oder Petrus, die sind nicht ohne Fehl und Tadel gewesen. Ganz im Gegenteil. Und ich meine, Gott weiß das. Er, der uns in seinem Ebenbild schuf, der uns selbst die Hand der Versöhnung reicht, er weiß, wie es um uns steht. Er kennt unsere Schwächen. Und deshalb ruft er uns auf, umzukehren. Gott will uns wieder in die richtige Spur bringen. Schon Jesaja sprach in Gottes Auftrag: Wascht und reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus dem Weg. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun, lernt Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist. Bin ich ein schlechter Christ? Vielleicht. Aber bin ich würdig, Christ zu sein? Auf jeden Fall. Denn mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir für die Sünden gestorben nun so leben, wie es vor Gott recht ist. 1. Petrus 2, 24. Weil Jesus Christus für uns gestorben ist, können wir also recht schaffen, in einer Beziehung zu ihm leben. Und wenn wir uns doch wieder von ihm entfernen, jedes Versagen bietet einen Neuanfang in Jesus. Wir dürfen zu unserem Herrn gehen, ihn um Vergebung bitten und neu lernen, was es heißt, gerecht zu sein, eine rechtschaffene Beziehung zu führen. Jesus gibt uns nicht auf, nur weil wir wieder mal versagt haben, denn Jesu Erlösungswerk ist vollkommen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 2, 23, er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung. All die Dinge, die wir in unserem Leben verpatzen, hat Jesus selbst erlebt. Die Folgen der zerstörten Beziehung zu unserem Schöpfer hat Jesus am eigenen Leib erleben und erfahren müssen. Für uns, für dich und für mich. Er tat es, damit wir wieder in eine Beziehung zu unserem Schöpfergott treten können. Meine Aufgabe ist es, regelmäßig innezuhalten, mich zu prüfen, jeden Tag. Bin ich noch in der richtigen Spur? Habe ich Jesu Vorbild vor Augen und lebe danach? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es schnell passiert, dass ich eine der vier Beziehungsebenen verletze oder verlasse. Aber unser Herr Jesus hilft uns, rechtschaffen zu leben, denn auf diese Weise haben wir die Chance, diese vier Beziehungsebenen zu Gott, zu mir selbst, zu anderen Menschen und zur Schöpfung tatsächlich richtig zu führen. Dann erleben wir das göttliche Shalom auch in unserem Leben wieder.